Vielleicht seid ihr interessiert, seid ihr da gespannt darauf, nicht, was heute Abend dann auf euch zukommt. Das Grundmotto, unter dem diese drei Abende stehen, ist ja das Thema der Ethik. Also der theologische Bereich der Ethik. Es soll um die Frage gehen, was soll ich tun? Oder je nachdem, was soll ich nicht tun? Das hängt ja eng miteinander zusammen. Wir haben uns beschäftigt mit der Gentechnologie, haben gesehen, das ist nicht so ganz eindeutig in der Bibel geregelt, weil es das in derselben Form nicht gab. Wir haben dann gesehen, dass es ähnliche Formen, Züchtung und so etwas schon gegeben hat. Wir haben auf die Schöpfung geschaut, in der wir so etwas finden. Und wir haben auf heutige Anwendungen geschaut. Nun, die meisten von uns sind nicht Mikrobiologen, sodass sie da in der alltäglichen Arbeit mit zu tun haben. Aber wir wollen ja auch selbst informiert sein. Wir wollen Stellung nehmen können, wenn uns jemand danach fragt. Gestern haben wir uns mit einem klassischen Thema der Ethik beschäftigt. Das hat die Menschen schon interessiert, seitdem es Menschen gibt. Das war schon die Frage von Adam und Eva und von all ihren Kindern und Kindeskindern und bis heute. Und das wird eine Frage sein, die aktuell ist, bis Jesus wiederkommt. Und ich habe hier euch Stellen genannt, sogar bis ins tausendjährige Reich, sogar bis in die Ewigkeit hinein. Denn auch dann wird es Arbeit geben. Das war ja das Thema Arbeit. Wie gehen wir mit Arbeit um? Wir haben gesehen, es gibt zu viel, es gibt zu wenig. Wofür ist Arbeit gut? Warum macht uns Arbeit Mühe? Worauf sollen wir achten in der Arbeit? Das war unser Thema gestern. Heute nehmen wir uns wieder ein anderes Thema vor und heute soll es um das Thema Freizeit gehen. Allerdings Freizeit auch noch in einem etwas ausgewählten Rahmen. Es soll nämlich um den Umgang mit Medien gehen. Also eigentlich hatte ich auch noch an einige andere Sachen gedacht, wo ich mir dachte, das könnte ja den einen oder anderen interessieren. Ich war da mit dem einen Gespräch, da hat mir gesagt, ja, da waren wir im Gespräch so mit alternativen Heilmethoden. Da habe ich gedacht, das ist ja auch eine spannende Sache, zu sehen, ist das für uns erlaubt, was ist uns für uns erlaubt, wie bewerten wir das. Aber, und ich bin auch dann auf das Thema gekommen mit jemandem, habe dann über Euthanasie gesprochen. Ihr wisst ja, darf man Menschen töten im Krankenhaus, weil sie sagen, wir wollen getötet werden. Sterbehilfe nennt man das auch. Das ist natürlich auch spannend. Aber dafür müsst ihr noch ein paar Wochen hier bleiben. Oder ihr kommt wieder zur Urlaubsbibelschule, denn da werden wir natürlich auch noch mehr solche ethischen Themen eingehender besprechen. Heute Abend, wie gesagt, das Thema Medien. Zuerst einmal wäre die Frage, was ist überhaupt ein Medium? Und das ist gar nicht ganz so einfach zu beantworten. Da würdet ihr sagen, ja, das ist doch klar. Fernsehen, Radio, Zeitungen, das sind Medien. Und das ist nicht ganz falsch. Aber Medien ist eigentlich noch wesentlich mehr. Denn das Wort Medium stammt aus dem Latein. Und Medium heißt so viel wie in der Mitte. Also das heißt, das ist irgendwas, was in der Mitte ist. Fragen wir uns, warum sind denn Fernsehen in der Mitte? Von was denn in der Mitte oder Mittel oder so etwas? Ihr kennt das vielleicht, mit diesem Medium ist das ja so, es gibt manche Leute, die mögen gerne gebratenes. Wir haben also hier unten auch da mal ja gegrillt, nicht? Und dann gibt es Leute beim Steak, die wollen das gerne Medium, das eine muss englisch ausgesprochen, meint aber dasselbe, nämlich Medium. Und das heißt, sie wollen es nicht ganz verkohlt und sie wollen es nicht ganz roh, sondern in der Mitte. Nicht? Also es soll so ein bisschen noch innen vielleicht blutig sein und außen schon ein bisschen angebrannt und dann ist das Medium, also in der Mitte, Mitte. Und insofern sind Medien etwas in der Mitte, ja, nicht weil sie verbrannt sind oder weil sie roh sind, sondern weil sie etwas vermitteln. Sie sind also in der Mitte, so würden Kommunikationswissenschaftler das sagen, in der Mitte zwischen einem Sender und einem Empfänger. Also Medium, mein Medium, was ich jetzt im Augenblick benutze, ist neben der Gestik vielleicht, sind in erster Linie die Worte. Also die Worte transportieren meine Gedanken von meinem Gehirn in eure Ohren und wenn ihr nicht ganz müde seid, dann kommen die auch von den Ohren weiter in das Gehirn von euch rein und ihr denkt die Worte nach, die ich ausgesprochen habe und dann habt ihr die Information, die ich im Kopf gedacht habe, bei euch im Kopf. Das ist ein Medium. Also ich benutze das Medium der Sprache, um euch meine Gedanken zu transportieren. Und da merken wir schon, wenn wir die Frage stellen, sind Medien generell schlecht oder sind Medien generell gut? Diese Antwort, diese Frage ist eigentlich unsinnig, denn ohne Medien können wir gar nicht leben. Wenn ich euch jetzt meine Gedanken weitergeben würde und würde einfach hier so stehen, ja, und dann sage ich, Medien sind generell schlecht, ich darf keine Medien benutzen, also ich rede nicht mehr, ich zucke nicht mehr mit den Augen, ich mache meine Hände nicht mehr, nichts mehr, und dann hoffe ich, das kommt alles von selbst zu euch. Das passiert nicht. Wir brauchen Medien in unserer Umgebung. Jetzt ist also nicht die Frage, sind Medien generell schlecht oder gut? Wir brauchen sie. Ohne sie kommen wir gar nicht aus. Und die Bibel hat nichts dagegen. Denn Medien sind ja nicht nur die elektronischen Medien, sondern auch Printmedien. Nicht? Diese schöne, dicke Bibel, hier eine Thomson-Bibel, aber nicht nur die. Das ist ja auch ein Medium. Gott hat Medien benutzt, um uns seinen Willen weiterzugeben. Und das Medium, was er hier benutzt hat, ist das der Schrift. Also des Buches heute. Früher von Papyrus und von Schriftrollen, heute von einem Buch. Das ist ein Medium. Und generell können wir ja nicht sagen, das eine Medium ist von vornherein besser oder schlechter. Manche Leute schimpfen ja gerne auf die elektronischen Medien, als moderne Medien, die sind schlimm, die geben den Verfall der gesamten Kultur preis und so weiter. Dabei müsst ihr allerdings auch daran denken, bevor es Fernsehen gab und bevor es Internet gab, waren die Menschen genauso schlimm wie heute. Also prinzipiell. Das sagt uns die Bibel auch. Die waren schon sündig, als wir noch lange nicht lebten, als wir noch nicht daran gedacht haben. Schon sündig um das Jahrtausend, schon sündig zu der Zeit von Noah und Sodom und Gomorra. Die Leute waren auch nicht viel besser. Denn denkt einmal daran, der Kommunismus als Ideologie, der Millionen von Menschen auf dem Gewissen hat. Hat Karl Marx seine Ideen durchs Fernsehen verbreitet? Die Antwort ist ziemlich einfach. Nein, denn das gab es ja noch gar nicht. Der hat das über Bücher getan. Würde deshalb von euch jemand sagen, Bücher sind schlecht, Bücher sind falsch, dürft ihr keine Bücher mehr benutzen? Dann hätten wir ein Problem, nicht? Was machen wir dann? Sagen wir, okay, hören wir Bibel auf Kassette oder so, nicht? Als Antwort wäre ja auch möglich, wobei ich sagen muss dann, wenn ihr mal durchspulen müsst, nicht, jetzt will wir irgendwie zu, was weiß ich, 1. Johannes so und so, und dann müsst ihr jetzt erstmal durchspulen, alles von 1. Mose, alles durchhören, nicht, bis ihr dann da angekommen seid. Ja, zum Glück sind hier in kleine Häppchen eingeteilt. Übrigens, ich mache das auch so. Ich habe jetzt immer in meinem Auto ein paar Kassetten mit Bibeltext drauf, finde ich eine ganz tolle Sache. Und häufig ist im Radio ja blöd, einfach blöd. Nicht? Die Musik ist so häufig blöd, dann die Nachrichtenbeiträge sind auch blöd. Und eine Zeit lang höre ich mir das auch an, aber irgendwann, wenn ich dann davon genug habe, dann schiebe ich meine Kassette rein mit Bibeltext und dann höre ich mir mal ein, zwei Kapitel Bibeltext an. Das ist eine tolle Sache. Auch wenn ich nicht alles gleich intensiv höre, nicht? Wenn da mal eine brisante Situation beim Fahren ist, dann höre ich, schaue ich natürlich mehr nach draußen als auf die Kassette, dass ich höre. Aber eben sonst zwischendrin, wenn es da so schön glatt durchgeht, dann kann ich mich richtig auf den Bibeltext konzentrieren, höre den mit und bin dann bereichert, wenn ich dann irgendwo ankomme, wo ich hingefahren bin. Also deshalb, Medien, auch Bücher sind nicht generell gut. Es gab auch pornografische Bücher, lange bevor es das im Fernsehen gab oder Video. Haben die Leute sich auch angeschaut, durchgelesen, sonst etwas, waren auch negativ beeinflusst. Also nicht das Medium generell ist schlecht, sondern es kommt darauf an, was dieses Medium transportiert. Der Inhalt ist es, den wir bewerten müssen und nicht nur den Inhalt, sondern auch die Intensität, mit der wir uns damit auseinandersetzen. Ich möchte jetzt als Beispiel einfach einmal ein modernes Medium nehmen, von dem Christen in der Vergangenheit insbesondere immer wieder angenommen haben, das sein soll ein besonders schlimmes Medium. Das ist das Fernsehen. Fernsehen ist auch nach Umfrage der meisten Deutschen ihr Lieblingsmedium. Also bei Jugendlichen ist es so, die meiste Zeit vom Medienkonsum wird vom Fernseher verbracht. Nur ja, Radio läuft manchmal so nebenher mit. Aber man rechnet damit, dass der durchschnittliche Deutsche etwa 210 Minuten am Tag fernsieht. Jetzt wäre gleich meine Frage dabei, wer von euch denn noch mehr fernsieht? Denn ich sehe nicht so viel fern, da muss jemand bei euch sein, der noch mehr schaut, ne? Ja. Also tatsächlich, jetzt sagt ihr vielleicht, das trifft auf mich ja gar nicht zu. Es geht hier ja um einen Durchschnitt. Es wurden dann auch Statistiken aufgestellt bei, also das sind jetzt, ihr könnt ja mal querrechnen, das sind dann über drei Stunden. Nicht? Also drei Stunden wären 180 Minuten, über drei Stunden. Aber das ist ja gar nicht so schwer. Wenn ihr mal einen Spielfilm anschaut, der vielleicht normal eineinhalb bis zwei Stunden dauert, zwischendurch Werbepausen, dann nochmal eine Sportschau oder nochmal eine Tagesschau, dann sind die schon voll. Dann seid ihr schon bei den drei Stunden am Abend. Das kann sein von 9 Uhr bis 12 Uhr, von 8 Uhr bis 11 Uhr oder so. Aber es gibt eben Leute, die wesentlich mehr noch schauen. Und so dass ich das dann aufschalke. Und also mehrere Statistiken weisen darauf hin, ungefähr so viel ist das. Und da merken wir, das macht eine ganze Menge im Leben aus. Und bevor ich mit einer kritischen Auseinandersetzung komme und die Frage stelle, wie gehen wir dann damit um, möchte ich erst einmal sagen, ich halte das Fernsehen nicht für Pauschalsünde, sondern für eine geniale Erfindung. Wahrscheinlich gibt es wenige solche tolle Erfindungen wie das Fernsehen, die das 20. Jahrhundert geprägt haben. Also mir geht es so, ich habe weder die Zeit noch das Geld dafür, weltweit zu reisen, überall hinzureisen, mir alles anzuschauen. Aber ich habe trotzdem eine Vorstellung davon, wie die Menschen aussehen. Zum Beispiel in Afrika, haben wir gestern gesehen. Nicht? Also ich war noch nicht in Schwarzafrika, so in Nordafrika, mal so am Rand, nicht? Aber nicht in Schwarzafrika. Ja, gut, jetzt haben wir in Deutschland leben ja auch schon Schwarzafrikaner, nicht? Aber generell unser Bild, wie die da leben, so wie ihr auf dem Film gesehen habt, so laufen die meisten in Deutschland nicht rum. Nicht? Also zumindest habe ich selten welche gesehen, so in Deutschland. Und da merkt ihr, das Bild, was wir davon haben, wie die Leute da leben, das bekommen wir durch Fernsehen. Fernsehen heißt ja, wie in die Ferne schauen. Nicht? Wir schauen in die Ferne, wie die Leute da leben, was sie machen. Oder da war ich doch noch vor einer Woche, war ich in Süddeutschland in einer Gemeinde. Da war dann, haben die Leute mir gesagt, sie haben dann am Abend vorher einen Wettbewerb dafür Schlagersänger, Chanson de la oder sowas, weiß ich nicht, so, ja, wie geht das? Grand Prix, genau, ja. Den Grand Prix angeschaut. Ich meine, da könnte man jetzt sagen, wenn wir sowas nicht im Fernsehen hätten, kann man natürlich darüber fragen, darf man das sehen, soll man das sehen oder nicht, aber das ist ja, die meisten Sachen so bei dem Schlagersänger sind ja nun nicht ganz so schlimm, nicht? Ich habe es ja jetzt nicht gehört, aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht ganz so schlimm waren. Also jedenfalls, wenn ihr sonst davon Bescheid wissen wollt, ohne Fernsehen, ohne Radio, ja, dann müsstet ihr erst einmal lange hören, so wie man das im Mittelalter gehabt hat, kam irgendwann mal nach 14 Tagen ein Bänkelsänger vorbei, hat sich auf den Marktplatz gestellt und hat gesagt, habt ihr schon gehört, dort in der Ferne haben sie gesungen und irgendwie so etwas. Und das würde natürlich viel länger dauern, wäre auch nicht so anschaulich, das Ganze mal vor Augen zu haben. Eigentlich Fernsehen ist eine gute Sache. Oder wenn ihr dann lest, wir haben oben in der Bibliothek ein Buch über die Geschichte des Jesusfilms. Also wie viele Millionen Menschen weltweit den Jesusfilm gesehen haben und wie viele auch dann zum Glauben gekommen sind, wo ihn plastisch vor Augen gemalt wurde, gerade auch in Völkern, wo die Leute nicht schreiben und lesen können. Kannst du ihnen ja schlecht sagen, hier hat man ein Neues Testament, wenn das überhaupt schon übersetzt ist, und lest darin, dann sagen sie, habe ich nie gelernt. Und da kannst du den Leuten mal plastisch vor Augen führen, wie hat Jesus gelebt, was hat er gesagt, was hat er gemacht. Das ist doch toll, oder? Wer von uns will dann pauschal sagen, Fernsehen ist schlecht? Und du kannst das Leben lang bei dir im Wohnzimmer einen Fernseher stehen haben und der schadet dir nicht, solange du ihn nicht einstellst. Nicht? Also du kannst ihn benutzen, vielleicht als Frau morgens als Spiegel, dich drin schön machen, nicht? Das glänzt dann so, kannst du ihn benutzen. Du kannst ihn als Abstelltisch benutzen, um da Pflanzen drauf abzustellen und so. Das ist ja super, nicht? Also der schadet eigentlich gar nicht. Also das Gerät, der Fernsehgerät, das ist nicht schlimm, das ist nicht böse, das kann sogar ganz super sein. Es kommt immer darauf an, wie gehe ich damit um? Und das ist die entscheidende Frage, die wir uns heute Abend stellen müssen. Und ihr ahnt ja schon, dass ich wahrscheinlich das Thema jetzt nicht gewählt habe, weil ich euch da jetzt damit entlasse. Und dann sage, also schaut schön Fernseher, ich lege dann nachher noch die Fernsehzeitung aus, nicht? Und die könnt ihr mit nach Hause nehmen. Nee, ganz so nicht. Und diese Sache der Auseinandersetzung ist bei mir auch eine biografische. Ich werde immer mal wieder zwischendurch darauf kommen, wie wir das selbst machen. Also nicht, dass ich jetzt sage, hier rede irgendwas und dann selbst handle ich da irgendwie ganz anders. Ich werde dann ein paar persönliche Sachen auch noch dazu sagen. Generell sind es ein paar Punkte, wo ich glaube, dass Fernsehen Probleme macht. Fernsehen macht erstmal Probleme und das erwartet ihr wahrscheinlich auch wegen Sex im Fernsehen. Und das ist ein Problem. Und es ist noch ein größeres Problem, dass es auch für viele Christen kein Problem zu sein scheint mehr. Wenn ihr wisst, ich weiß, einige der Älteren erinnern sich vielleicht, im bundesdeutschen Fernsehen gab es einen Aufstand, als, ich meine, das war so Anfang der 60er Jahre, Ingmar Bergmanns Film Das Schweigen im Fernsehen lief. Und da war für, ich weiß nicht, 10 Sekunden oder so, war eine der Schauspielerinnen so etwas entblößt. Und dann war ein Schock der Entrüstung. Was im Fernsehen? Eine nackte Frau? Heutzutage würde dieser Film niemanden mehr hinterm Ofen herlocken, zumindest nicht wegen dieser Szene. Denn heutzutage, da geht das doch nicht damit, dass man irgendwo mal ganz kurz eine nackte Frau einblendet. Das kann heute ja jeden sehen. Da brauchst du bloß in den Supermarkt zu gehen, gehst du an den Zeitschriften vorbei, da siehst du viel mehr noch als damals in dem Film. Nein, heutzutage, da muss das sein, da müssen die schon sich im Bett wälzen, wo du sie stöhnen hörst und miteinander sie umarmen und so weiter und mit Großaufnahme, nicht? Also das ist dann dabei. Das ist vielleicht noch so ein bisschen, was die Gefühle in Wallung bringt, aber das andere, das ist ja normal. Das ist ja heute schon Vorabendprogramm, nicht? Das ist so bei der Kindersendung, da gibt es solche Sachen mit darin. Das ist ja nichts Besonderes mehr. Und das ist, glaube ich, gerade ein Problem. Und es geht ja nicht darum, dass wir jetzt im Fernsehen oder dass ich vermuten würde, vielleicht tut das ja der eine oder andere, aber sagen wir mal, wir sind alle anständige Christen, wir schauen uns ja keine Pornografie an. Nicht? Wir gehen nicht in die Videothek und leihen uns das da aus und schauen uns dann an, gehe ich mal von aus, vielleicht tut das der eine oder andere auch trotzdem, dann wisst ihr sowieso, dass das falsch ist. Aber auch das normale Fernsehprogramm, ihr müsst mal nur irgendwie einen Sender euch mal am Abend mal anschauen, das ändert sich ja nicht, sondern dann ist da sogar so etwas wie Dokumentationssendung, Spiegel TV oder Redaktion oder sonst irgendwas. Und womit werben die? Kann ich euch die Garantie geben? Da kommt Thema 1, Thema 2 und dann kommt noch irgendein Sexthema dabei. Das muss hier da sein, damit du noch dran bleibst, damit du das noch siehst. Nicht? Auch die meisten normalen Fernsehfilme, etwas nacktes Fleisch gehört dazu, das anzuschauen. Also nicht nur bei den direkt pornografischen Sendungen, sondern im ganz normalen Bereich. Ganz schlimm ist das häufig auch in dem Bereich der Talkshows, nicht? Die ja endlos laufen. Und also wenn ihr mal wirklich genug vom Fernsehen haben wollt, dann schaut euch mal einen ganzen Nachmittag, einen ganzen Abend solche Talkshows an. Danach denkt ihr, ihr lebt in einem Land von Blöden. Nicht? Ja, ich meine, es ist ja wirklich so. Da werden ja nur Leute interviewt, die irgendwie ein Rad abhaben, nicht? Da wird ja keiner normal interviewt. Ah, du bist jetzt seit 20 Jahren glücklich verheiratet, deinen Kindern geht es auch gut und du bist zufrieden und so. Da wird ja nicht interviewt. Sondern einer, der seinen Hund heiraten will oder einer, der das 10. Mal geschieden ist oder so etwas, nicht? Das sind solche Leute, die werden interviewt und gesagt, ja, wie toll ist das und wie vielfältig ist das und super und das ist ja, nicht? Also so künstlerisch und die Freiheit und endlich ein Tabu gebrochen und so, nicht? Das ist ja das, was da vermittelt werden soll. Und ist wirklich der totale Schwachsinn. Also es war vor ungefähr 3 Jahren, da habe ich in dem Unterricht einmal so mich auseinandersetzt, wo so mit Ehe. Da habe ich im Unterricht über Ethik, was über Ehe gemacht. Und da habe ich gedacht, das Einstieg, da nehme ich einmal so eine Talkshow über Ehe. Da lief gerade eine, habe ich gedacht, das nehme ich mir auf. Da habe ich mir das angeschaut und so nach einer Dreiviertelstunde habe ich so viel zu viel bekommen, habe ich das abgestellt, nicht mehr aufgenommen. Also die war wirklich so blöd, nicht? Was da für Leute eingeladen wurden. Da wurde so ein Alt-68er eingeladen, der jetzt in München lebt und der da mit 3 Frauen zusammenlebt. Und der dann erzählt hat, irgendwie schwierig das für ihn sei, dass wir Mitleid mit ihm haben müssen, weil er mit den 3 Frauen lebt und dass er denen allen gerecht werden muss und all diese Probleme, mit denen er dann zu tun hat, hat er uns erklärt. Geheiratet hat er natürlich keine von denen, nicht? Oder eine andere Frau, ein anderer Mann hat berichtet, wie er mit seinem Freund zusammenlebt und wie die dann zusammenleben und sich küssen und was weiß ich da alles. Und dann war noch eine andere Frau, die war zum 5. Mal geschieden und die hat dann erzählt, wie blöd die Männer alle sind und dass man am besten gar nicht mehr heiraten sollte und so. Und also solche Leute wurden da eingeladen, haben über Ehe diskutiert. Da habe ich gedacht, das gibt es ja gar nicht, nicht? Und also so etwas Unnormales dabei. Und also da habe ich gedacht, also wenn das repräsentativ sein sollte für Deutschland, dann müssen wir sagen, schlimm, nicht? Aber keine Perspektive natürlich auch nicht für die Leute. Und da muss ich sagen, so etwas anzuschauen, das ist für uns negativ. Es ist nicht nur negativ, weil wir das dort sehen, sondern weil das natürlich unser Unterbewusstsein prägt, ob wir das wollen oder nicht. Bei Leuten, die noch nicht verheiratet sind, wie die meisten von uns, ist es ja noch schlimmer. Stellt euch mal vor, die Jugendlichen, die aufwachsen, die haben alles, was sie von Sexualität wissen, also außer das bisschen aus Büchern oder von Gesprächen, wissen sie aus dem Fernsehen. Und was bekommen sie im Fernsehen vermittelt? Du lernst eine Freundin kennen und hups, bist du mit ihr im Bett, nicht? Ja, wie läuft denn das da sonst? Da ist irgendwie, fährt ein junger Mann mit seinem Cabrio über die Straßen von Los Angeles und sagt, hi Süße, komm ins Auto. Und zack. Und in der nächsten Szene, liegen sie im Bett eben nicht und so und küssen sich ab und ja. Das ist doch der Normalfall, oder? Oder kennt ihr da irgendeinen Film, wo die sich langsam züchtig aus der Entfernung kennenlernen, erstmal zusammen beten und dann in den Gottesdienst gehen und was weiß ich? Das gibt es da ja nicht, nicht? Und da sehen wir, jetzt kommt ein Jugendlicher und der heiratet und wie stellt er sich Sexualität vor? Der stellt sich Sexualität so vor, wie er es immer gesehen hat. Der hat 5000 Mal im Fernsehen gesehen, wie man zusammen schläft und wie das ablaufen muss und wie wild man dann aufeinander hüpft und so. Und dann denkt er, jetzt muss das auch so laufen und ist dann frustriert vielleicht, dass das im normalen Leben nicht unbedingt genauso läuft. Ja. Und das kann ja auch viele Ehen kaputt machen, weil dann Ehemänner denken, genauso müsste das mit meiner Frau laufen. Und die ist jetzt nicht genauso angezogen und wartet nicht schon am Kochherd und will unbedingt jetzt sofort mit mir ins Bett gehen oder so. Ne? Ja. Ja, ich meine, das ist zwar natürlich, ich meine, wir lachen darüber, aber das ist ja etwas, das prägt und ich habe tatsächlich Männer erlebt, die haben das nicht, ja, die drücken das nicht so aus, aber die sagen, genau das ist es eigentlich, was ich mir wünsche oder so, weil ich das immer wieder im Fernsehen sehe und denke, das müsste so laufen. Und da merken wir, wie unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung, unsere Erwartungen geprägt werden durch das, was wir immer im Fernsehen sehen. Weil wenn wir das einmal sehen, dann kann ich noch sagen, naja, das macht mir ja nichts aus. Aber wenn ich das 2-mal, 3-mal, 10-mal, 100-mal, 1000-mal sehe, irgendwann denke ich mir, so ist das. Denn wo hat sonst ein Jugendlicher seine Informationen über Sexualität her? Ja, ich meine, gut, ab und zu mal in der Bibel oder so in der Bibelstunde, da meine ich so ganz beschämt, die meisten sagen, es gibt so etwas auch, dass irgendwann mal Kinder entstehen, nicht? Ja. Aber so genaueres weiß man nicht, nicht? Das ist irgendwie so etwas anonym. Klar, ich meine, wir als Eltern sind ja auch herausgefordert. Da kam unsere Tochter auch schon mal, sagt ja, woher kommen die Kinder, nicht? Da haben wir ihr das ein bisschen erklärt, je nachdem so altersgemäß. Jetzt erklären wir immer ein bisschen weiter. Am Anfang haben wir dann gesagt, ja, wenn da Mann und Frau zusammen schlafen, dann war das erstmal genug, okay, zusammen schlafen. Und dann war für sie die kritische Frage dabei, ja, was ist jetzt, wenn Samuel, also unser ganz kleinster Sohn mit 3 Jahren, wenn der in meinem Bett schläft, kann ich dann auch ein Kind bekommen? Ja, da haben wir natürlich gesagt, nein, also kein Problem, muss mir etwas mehr erzählen. Da haben wir gesagt, ja, eben so mal eine Frau, die umarmen sich dann dabei und dann sagen, okay, aber alles klar. Dann kam irgendwann nach einer Zeit dann wieder die Frage, ja, bekommen die Kinder, indem sie sich küssen, wenn sie sich so umarmen, nicht? ja, habt ihr ihnen auch erzählt, also nein, küssen gibt es auch noch keine Kinder. Und so tasten wir uns Stück für Stück näher daran, nicht? Also, wobei ich auch sagen muss, noch sind unsere Kinder ja nicht in dem Alter, wo das so sehr aktuell ist. Also unsere älteste Tochter ist gerade 9, nicht? Also von daher, das kann noch ein bisschen warten. Aber wir merken das auch als Eltern, das ist nicht einfach. Aber wir haben ja die Aufgabe, wollen wir, dass unsere Kinder ihren Eindruck nur durch Fernsehen und öffentliche Medien bekommen, dann bekommen sie vollkommen falschen. Und vor allem ein, der ganz stark der Bibel widerspricht, das ist ja das Problem dabei. Und die Fernsehsexualität, das ist nicht nur die Schlimme, wo exzessiv Sexualität gelebt wird, sondern das Schlimme am Fernsehen, auch an der Sexualität, ist die ganz normale Fernsehsexualität. Wie Familie und Ehe dargestellt wird, wie Liebe dargestellt wird. Wo kennt ihr denn einen Film, wo eine normale, heile Familie mal dargestellt wird im Fernsehen? Das gibt's doch fast gar nicht. Entweder ist es so, der Mann ermordet die Frau ermordet den Mann, die beiden gehen fremd oder der Mann lacht sich einen anderen Mann an oder wie war das noch vor einiger Zeit, habe ich in der Fernsehzeitung geblättert und da stand da schöner Film für die ganze Familie am Sonntagnachmittag und da wurde da berichtet, ja, ein Hausmeister, der befreundet sich mit einem ledigen Mann in dem Hausblock und die ziehen zusammen und die lieben sich und eine schöne Liebesgeschichte für die ganze Familie. Also ich meine, meinen Kindern möchte ich sowas nicht zeigen. Vor allem, weil ich denke, erstmal Homosexualität ist falsch. Und heiraten tun die natürlich ich auch nicht. Das war damals noch nicht, das war ja schon erlaubt, nicht? Aber ja, trotzdem, also im Film haben sie das nicht. Und da muss ich sagen, diese falsche Auffassung von Homosexualität wird im Film vermittelt. Und im Film reagiert man ja nicht intellektuell, sondern emotional. Hier wird der Held vorgespielt, das ist eigentlich alles toll und alles super. Und dann denkst du ja, das muss ja so sein, weil du mit dem Helden mitfühlst. Und dann legitimierst du plötzlich ganz unmoralische Handlungen, die du in der Bibelstunde mit derselben Gewissheit ablehnen würdest. Denn so arbeitet ja die Psychologie im Film. In der Psychologie wird ja nicht gesagt, das ist ein böser Ehebrecher, sondern das muss so sein, weil der Mann so böse ist und die Frau ist so nett, die er kennengelernt hat. Das muss ja so sein. Wäre ja schade drum. Ich meine, oder ich nehme mal einmal einen Film, von dem wahrscheinlich einige von euch gesehen haben, der ja eher zu den harmloseren gehört. So etwas wie Titanic. Weiß nicht, gibt es einige von euch, die Titanic gesehen haben? Ist ja ein hübscher Film so gemacht. Ich meine jetzt die letzte Titanic, den Film da mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Und aber wenn ihr mal die Liebesgeschichte anschaut, die ist ja von vorne bis hinten unmoralisch, ne? Aber während ihr den Film seht, ich weiß nicht, wie es euch ging, der arbeitet ja suggestiv, so dass du immer denkst, dass diese Kate Winslet, dass die ihren Verlobten verlässt und nicht um sie um die kümmert, das ist eigentlich gut. Denn das ist so ein blöder Kerl, so ein bornierter Kerl in dem Film, der kümmert sich gar nicht um sie und andere Leute verachtet er nur und der ist nur so mit hoher Nase, so Dünkel hat der. Das ist das, was der normale Zuschauer spürt. Ich habe Leute gefragt. Keiner hat mir gesagt, dass er unmoralisch was sie tut. Das muss ja so sein, weil der blöde Kerl, den sie verlobt ist. Schlag mal in der Bibel nach Altes Testament. Verlobt ist wie verheiratet, dieselbe, also fast dieselbe Strafe, wenn du dann mit einem anderen Mann schläfst. Das ist Ehebruch. Geht nicht. Und wo sind da unsere biblischen Maßstäbe? Gehen die vielleicht mit dem Gefühl verloren? Dass wir sagen, wir fühlen so sehr, ach, das ist eine schöne Liebesgeschichte, ach, so toll. Und auch, wie die ganze Geschichte ist ja eigentlich auch, die lernen sich kennen, die sehen sich 2-3 Mal und schon zieht sie sich aus und lässt sich nackt von ihm malen und dann sind sie unten im Schiff, wenn ihr diese Szenen kennt, wo sie dann zusammen schlafen, da so in einem Auto drin, nicht? Und das ganz kurz und schnell hintereinander, ohne dass sie sich lange kennenlernen. Da ist keine lange Liebesgeschichte, wo sie erst ihre seelischen Qualitäten kennenlernen oder so. Nichts. Und das ist in einem Film, der freigegeben ist für alle. Da gibt es keine Probleme, das können kleine Kinder sehen. Und das empfinden wir auch schon gar nicht mehr als so schlimm, diesen Film. Da haben wir uns so sehr dran gewöhnt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ging es so. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mich daran gewöhnt. Ich fand das erstmal nicht so schlimm, erst als ich darüber nachgedacht habe. Das war so ein Ansatz, als der Film neu gewesen war, als Vivian und ich, meine Frau, uns unterhalten haben. Nicht? Also, das ist jetzt, fange ich mal mit der Geschichte vielleicht etwas früher an. Noch ein paar Jahre früher war es so, dass manches Mal, wenn ich am Abend war und es war spät und ich war müde, habe ich gedacht, da schauen wir uns noch einen Film an. Mit der Zeit haben wir gedacht, ach, die Fernsehfilme sind häufig so blöd. Dann haben wir es so gemacht, dann sind wir in der Videothek gewesen und haben da uns Film ausgeliehen, konnten wir wenigstens aussehen, was das für einer war. Aber viele waren auch da blöd. Und ich erinnere mich an einige Stellen, da war es so, haben wir einen Film gesehen, haben da eine halbe Stunde geschaut, und dann hat Vivian gesagt, ach, der Film ist doch blöd, lass uns den doch abstellen. Und dann war meine Argumentation meistens, der wird bestimmt noch besser, lass uns noch ein bisschen weiter schauen. Ja, weil ich einfach gedacht habe, jetzt das Geld dafür ausgegeben und schon so viel gesehen und dann irgendwie aufhören, das ist doch schlecht, das ist doch irgendwie dumm, nicht? Und dann haben wir den weitergesehen und meistens wurde der Film nicht viel besser. Und dann haben wir eben mal noch eine Dreiviertelstunde dran gehängt und den noch gesehen. Und häufig eine Woche später wusste ich schon nicht mehr, was im Film vorkam, weil er wirklich so seicht war und so unsinnig. Und das lag nicht daran, dass wir uns nur die Seichten ausgesucht haben. Wir haben schon immer nur geschaut unter der Rubrik anspruchsvoller Film. Nicht? Also, weil bei den anderen, das ist ja häufig so, wieso kannst du das vergessen, aber selbst bei dem anspruchsvollen Film war das nicht unbedingt so anspruchsvoll. Und dann war es mit der Zeit so weit, und da sind wir jetzt wieder bei der Titanic, dann habe ich auch gedacht, eigentlich hat Vivian recht. Erstmal habe ich mich geärgert über sie, dann habe ich gedacht, also Gott hat mir meine Frau ja auch gegeben, damit ich davon lerne, nicht? Habe ich gedacht, also gut, jetzt will ich das mal ernst durchdenken, habe ich gedacht, sie hat recht. Das ist, eigentlich ist es nicht gut, sich solche Sachen anzuschauen, von denen ich eigentlich weiß, dass sie falsch sind. Und jetzt waren wir beim Film Titanic eben und da haben wir den angeschaut und dann war ich schon so weit, habe ich gesagt, also nachdem wir dann fertig waren damit, Vivian, eigentlich das, was wir machen, das ist ja gar nicht in Ordnung, nicht? Das ist ja also vollkommen unmoralisch und so. Aber da war da Vivian und hat gesagt, nein, das kannst du doch nicht so sagen und das ist, ja, weil da, sie hat die Liebesgeschichte so schön empfunden, nicht? Und dann wollte sie das nicht kaputt machen lassen. Stell dir vor, du schaust einen schönen Liebesfilm im Fernsehen an und dann sagt dein Ehemann, alles blöd und alles nicht so und ja. Ja, dann brauchst du gar nicht mehr anzuschauen, die Liebesgeschichte, nicht? Dann kann man sie gleich sein lassen. Aber hier merken wir vielleicht an solch einem Beispiel eines fast ungefährlichen Films, wie sehr uns der prägen kann, ohne dass wir uns dessen bewusst werden. Wie wir sehr wie das als normal ansehen, wenn wir so etwas im Fernsehen sehen, solch eine Art von Freundschaft, solche Freizügigkeit mit Sexualität, das normal finden. Und das darf eigentlich nicht sein. Wenn Gott sagt, Sünde ist ihm ein Greuel, das heißt, wir können sagen, es ekelt ihn davor, dann sollte es eigentlich bei uns auch sein. Und wenn es bei euch ist, dass ihr jetzt Gräuel habt vor einer Sünde, könnt ihr dann gleichzeitig Spaß daran haben, dass es eure Freizeitunterhaltung ist und ihr sagt, wie toll, super, damit bringe ich meine ganze freie Zeit. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Dann müssen wir doch irgendwie im Gehirn bewusstseinsgespalten sein. Hier Christ, jetzt und sobald ich Fernsehen anstelle, dann normaler Mensch, nicht? Also nicht mehr Christ. So. Und das heißt, dann macht mir das alles nichts aus. Und ich freue mich an der Ungerechtigkeit. Ist das in Ordnung? Ich werde noch ein paar Mal darauf zu sprechen kommen, Ungerechtigkeit lesen wir ja beispielsweise in der Bibel an einigen Stellen. Ich habe das zum Beispiel von 2. Timotheus 2, Vers 12. Da steht dann nämlich, eigentlich müssen wir einen Zusammenhang lesen, Vers 11 schon, darum sendet ihnen, also den Abgefallenen, den Ungläubigen, Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Also das heißt, die Lust haben, die ist gelüstet, die Spaß haben an der Ungerechtigkeit. Das ist ein Zeichen der von denen, die Gott dahin gegeben hat, die in der Ferne Gottes leben. Und Lust heißt ja Spaß, Freude haben an Ungerechtigkeit. Und dann ist für mich ja die erste Frage, habe ich nicht da Spaß an Ungerechtigkeit, an dem, was falsch ist eigentlich vor Gott, wenn ich mir Dinge anschaue, von denen ich in der Bibel eigentlich sagen muss, die sind nicht in Ordnung. Das andere, ganz ähnliches, habe ich in 1. Korinther 13 gefunden. Da steht nämlich als Zeichen von der Liebe, die Liebe, wo ist denn das? In Vers 6, 13 Vers 6, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber über die Wahrheit, sie erträgt alles und so weiter. Dieses Wort Ungerechtigkeit meint eben das auch mit Sünde. Also sie freut sich nicht über Sünde, wenn Menschen fehlgehen, wenn sie etwas Falsches tun, darüber freut sie sich nicht, sondern sie freut sich von Wahrhaftigkeit, wenn Leute im Licht leben, bei Gott leben, darüber freut sie sich. Und das ist jetzt ja die Frage, inwiefern können wir uns dann als Christen ehrlich freuen über Dinge, die vielleicht ganz unterhaltsam sind, vielleicht auch spannender sind als unser Alltag, aber die eigentlich Sünde sind. Und im Fernsehen müsst ihr ja lange suchen. Also ihr könnt dann noch suchen, meinetwegen die Trapp-Familie, oder ihr könnt meine kleine Farm, unsere kleine Farm anschauen. Das ist dann noch so schöne, heile Familie, nicht? Also alle, die treffen sich da, sind lieb und nett zueinander, man arbeitet, man lebt miteinander, so etwas, das geht ja vielleicht noch. Aber die meisten modernen Filmproduktionen ist das ja nicht mehr der Fall. Da ist das eher eine Ausnahme. Vielleicht spiegeln sie Realität wieder, das ja. Aber eigentlich eine Realität, die vollkommen im Gegensatz zu Gott steht. Übrigens hier nur mal kurz erwähnt, ich habe mal Tertullian gelesen, ich lese ihn ab und zu mal, er ist mich ganz spannend zu lesen, also ein richtig feuriger Schreiber, ein Christ der ersten Jahrhunderte, im zweiten Jahrhundert hat er gelebt und der hat sich auch mit dem Fernsehen auseinandergesetzt. Jetzt wundert ihr euch, wie hat er mit dem Fernsehen auseinandergesetzt? Seid ihr noch wach, ja? Also der hat sich mit dem Fernsehen auseinandergesetzt, aber in einer anderen Form. Der hat mich über das Theater geschrieben. Das Theater war damals das Fernsehen der Leute da. Und der hat gesagt, als Christ geht man nicht ins Theater. Also jetzt nicht gesetzmäßig, dass er sagt, du fällst dann vom Glauben ab. Der hat dann auch argumentiert. Und der hat ähnlich argumentiert, wie ich jetzt argumentiere. Und das Problem war immer dasselbe, damals auch schon. Der hat gesagt, was wird euch denn im Fernsehen gezeigt? Das sind nur diese gottlosen Dichter, die haben nur von Ehebruch und Gewalt geschrieben. Also warum wollt ihr euch das anschauen? Bleibt lieber zu Hause, sagt er damals. Natürlich etwas ausführlicher und länger, nicht? Nun, das ist jetzt die Frage mit der Sexualität. Das ist aber nicht das Einzige mit der Sexualität, sondern das Nächste muss natürlich auch jetzt gleich kommen. Das ist nämlich dann der Umgang mit der Gewalt. Und die Gewalt ist gar nicht so eine Nebensache. Gewalt ist ja heute praktisch in fast jedem Film mit drin. Gewalt in größerer oder kleinerer Form. Und Gewalt wird ja dabei auch immer radikaler dafür. Wenn ihr mal irgendeinen Vorschau für einen neuen Kinofilm seht, dann werden ja meistens die Gewaltszenen rausgenommen. Nicht? Also die werden gezeigt dann, irgendwie als Vorschau. Da explodiert ein Bus oder da wird einem gerade eine Kugel durch den Kopf geschossen oder so. Das wird dann gezeigt. So, wumm, krach, bumm. Nicht? Das ist das, was auf den Vorschauen drin ist. Und das sind dann alle Action-Szenen, die aus dem ganzen Film sind, um das intensiv zu zeigen. Damit wird geworben. Und da wird gesagt, das ist toll, da ist so viel Feuerwerk, da sind so viele Tote dabei, das ist einfach toll, das muss man angesehen haben. Damit wird geworben. Und auch da gewöhnen wir, habe ich den Eindruck, uns viel zu schnell dran. Man hat in den USA eine Statistik gemacht, die amerikanische Psychologenorganisation, also Vereinigung, die hat festgestellt, dass da, und in Deutschland ist es nicht viel anders, 4000 Leichen pro Woche gezeigt werden, in etwa. Natürlich, es gibt manche Filme, das sind dann noch viel mehr. Nicht? Ich meine, da ist dann gleich, was weiß ich, Atombombenexplosion, da sieht man die ja nicht. Also es wird gesagt, wie die gesehen werden, wenn die ermordet werden, etwa 4000. Man sieht die natürlich alle nicht auf einen Schlag, aber es wurde dann auch von demselben Psychologenverband untersucht, wie ist das bei Kindern? Da haben wir festgestellt, 12-jährige Kinder in den USA waren etwa bei 18.000 Fernsehmorden dabei. 18.000 Fernsehmorden. Und jetzt stelle ich euch wieder die Frage, selbst wenn ihr wisst, dass das nur Fiktion, nur Erfindung ist, das prägt ja. Jetzt wäre mal die Frage, wie viele reale Tote hat denn dieser gleiche Jugendliche schon gesehen? Manchmal die Großmutter, die gestorben ist, und mal gesehen, wie wirklich Sterben ist. Die Leute haben ein vollkommen verzerrtes Bild von Tod. Sie empfinden mit den Menschen auch nichts mehr mit. Das zeigen ja beispielsweise Untersuchungen vom ADAC oder so. Der macht das alle paar Jahre mal. Dann legen sie da so einen Dummy an den Straßenrand, ein zerstörtes Auto, und dann beobachten sie, was passiert. Und meistens passiert erstmal nichts. Da bleiben Leute stehen, schauen mal rüber, ist da ein bisschen Blut zu sehen, nicht? Und so anhalten und helfen tut da kaum jemand. Es ist Gefühllosigkeit dabei. Oder, wie war das noch, im letzten Herbst habe ich gelesen, da wurde am frühen Abend in der Berliner S-Bahn vor vielen Leuten, die dabei gewesen waren, eine Frau vergewaltigt. Meint ihr, jemand hätte was getan? Niemand. An Gewalt gewöhnt man sich. Man lebt halt damit. Und das ist das Problem. Ab für Gewalt, weil wir so stark damit konfrontiert werden. Früher war das nicht so sehr der Fall. Früher haben die Leute sich auch mal geschlagen, aber vor dieser exzessiven Gewalt, die heute normal geworden ist, das war früher nicht so. Nicht, dass ich sage, früher war alles besser. Beispielsweise, es gibt eindeutige Statistiken darüber, auch von da, in Deutschland hat man es unter Schülern gemacht, festgestellt, wie schlagen sich Schüler. Da hat man festgestellt, die haben sich früher auch geschlagen. Was sie früher längst nicht getan haben, war diese exzessive Brutalität. Früher war es häufig so, wenn hat jemand geweint und geschrien, hat man ihn in Ruhe gelassen, dann war Schluss. Heute hört man erst auf, wenn der sich nicht mehr bewegt oder wenn das Blut läuft oder so, dann wird noch draufgetreten und eingehauen, auch wenn der schon schreit und weint. Das ist das Besondere. Die Qualität der Gewalt nimmt zu und das Unrechtsbewusstsein bei Gewalt nimmt ab. Und das ist das Problem. Und das wird mit verursacht. Und das gibt es einige Langzeitstudien, die ich euch auch zitieren kann. Ich habe einige Sachen darüber geschrieben, habe jetzt auch einen neuen Zeitschriftenartikel geschrieben, der wird in ein paar Wochen erscheinen. Wenn ihr wissen wollt, wo und so, könnt ihr hinterher zu mir kommen, kann ich euch das auch gerne sagen. Aber jedenfalls, es sind relativ eindeutige Untersuchungen, auch von Nichtchristen, die sagen, da ist Gewaltpotenzial, was dahinter steckt, was ausgelöst wird durch einen ständigen Gewaltkonsum. Der führt auch dazu, dass wir immer stärkere Dosen von Gewalt brauchen, um überhaupt noch unseren Adrenalinspiegel zu heben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so habt ihr vielleicht mal so einen alten Western gesehen von John Wayne, nicht? So in den 50er Jahren und dann High Noon, der steht auf der Straße, der Cowboy kommt aus der Entfernung und dann und aus der Entfernung platzt der Ketchup-Beutel und etwas läuft hier heraus und der fällt auf die Erde und das ist, das war spannend dann für die Leute, die damals gesehen haben. Wenn ihr das heute einem Jugendlichen zeigt, sagt, was ist denn das für ein langweiliger Schinken, das bringt doch gar nichts. Heute muss das sein, das Kettensägen-Massaker. Da wird mit der Kettensäge alles abgesägt. Nicht so. Oder da muss man sehen, in der Großaufnahme, wie die Kugel in den Kopf eingeht und wie der Kopf auseinanderplatzt und das Gehirn an die Wand spritzt oder sowas. Nicht? Ja, ich meine, ich will euch ja nur, ich will jetzt nicht mich suhlen in solchen Sachen, sondern ich will euch nur zeigen, das ist die Realität heute. So funktioniert das. Und heute wird das ja noch schlimmer durch die Computeranimation. Denn vorher war ja immer noch die Grenze, wie viel kann man noch mit Ketchup und sowas machen. Heute mit Computeranimation sieht das noch realistischer aus. Du siehst Tod, wie du ihn nie in der Realität sehen würdest. Selbst wenn du jetzt hier jemanden erschießen würdest, würdest du das nicht so sehen wie im Fernsehen. Und da müssen wir sagen, das ist schlimm. Unsere Kinder wachsen auf mit dem, was man früher nur im Krieg erlebt hat. Und die Leute, die das im Krieg erlebt haben, die haben auch eine Psychose davon gehabt oder schwere Belastung. Und heute ist das Unterhaltung. Man lacht darüber, man nimmt dann nebenbei seine Chips, unterhält sich dahinter und schläft hinterher noch ruhig. Manchmal. Also wir merken bei unseren Kindern, machen wir das bewusst nicht so, die reagieren viel empfindlicher. Und eigentlich bin ich froh, dass sie empfindlich darüber reagieren. Also bei uns ist es so, solche Filme generell für die Kinder gar nicht und für uns als Erwachsene auch nicht. Und dann war es mal so, sie haben einen Film gesehen, das war irgendwie, ich glaube, das war nicht mal so schlimm gewesen, aber irgendwie da ist, war sowas, was wie so, nicht, war nicht lässig, aber sowas ähnliches. Und dann ist da so einer in der Hütte gewesen und da war eingesperrt und dann konnten die ganze Nacht nicht schlafen. Oh, schlechte Träume, da war einer eingesperrt und so schlimm, der hat geschrien da drin und das war für sie schon so schlimm. Jetzt könnt ihr ja sagen, ja, unsere Kinder müssen nicht abgehärtet werden, wir müssen ihnen richtig die Brutalos zeigen, damit ihnen das später nicht passiert. Aber ich will sagen, besser lasst euren Kindern doch eine empfindsame Seele, dass sie auch wirklich Unrecht als Unrecht erkennen und Gewalt als Unrecht erkennen und Mitleid haben können mit Menschen, die leiden und nicht abgehärtet sind. Ich kann euch dann auch noch hinweisen, ich habe hier heraus, also ein Beispiel, von einem Offizier der amerikanischen Streitkräfte. Der hat gesagt, dass genau solch etwas, was wir heute uns freiwillig antun, dass das in den amerikanischen Streitkräften benutzt wird, um die Tötungshemmung der Menschen zu überwinden. Denn Gott hat den Menschen eine Tötungshemmung eingepflanzt. Das ist einfach so. Wenn du jetzt mal zu deinem Nachbarn gehen solltest und solltest ihn erwürgen mit deinen Händen, kannst du das nicht einfach so. Das hemmt sich in dir, das hat Gott den Menschen eingepflanzt. Es gibt auch Untersuchungen, zum Beispiel beim Sezessionskrieg in den USA. Da hat man festgestellt, dass bei einem Großteil der Soldaten, die gestorben waren, war die Patrone, also die hatten ja nur eine, die hatten eine Sofortlader häufig gehabt, war noch in der Waffe. Sie hätten schießen können. Sie haben es nicht getan, weil sie haben sich nicht überwinden können, auf einen anderen Menschen zu schießen, wurden dann selbst erschossen. Und was steckt dahinter? Da ist diese Tötungshemmung noch intakt. Und die ist ja gut, die schützt uns davor, einfach aufeinander einzuschlagen. Die wird aber bewusst kaputt gemacht. Wie macht das die US-Armee? Die Leute machen ständig Kriegsszenen anschauen und dann musst du auf dem Bildschirm ballern, eben nicht auf irgendwelche Leute, die da drauf sind, so ähnlich wie das heute die Jugendlichen machen, indem sie das mit Videoanimationen machen oder eben mit Computerspielen. Nicht? Immer bang, bang, bang. Und das muss ja, die Grafikkarte muss immer größer werden und die Grafik muss immer realistischer werden, dass das wirklich Menschen sind, ähnlich aussehen und dann schießt du dauernd auf sie. Und genau das machen die Soldaten, um die Tötungshemmung zu überwinden. Und wenn sie dann realen Menschen treffen, dann ist das auch Reflex, gar keine Gedanken mehr, kein Gefühl mehr, zack, bumm, tot. Und da ist die Frage, ja, was wollen wir denn? Wollen wir durch unseren Fernsehkonsum nur noch wie lauter Rambos durch die Gegend laufen? Ist das das Ideal, wie wir als Menschen miteinander umgehen? Das ist aber das, was wir tun. Psychologisch ist das genau das, was wir freiwillig, ohne dass wir Berufssoldaten werden wollen, tun, wenn wir uns dauernd solche Sachen reinziehen. Und da müssen wir sagen, das ist schlecht für uns und das ist schlecht für unsere Kinder. Das liegt natürlich nicht nur im Fernsehen, kannst du auch sagen, im Computerspiel ist dasselbe. Wenn du da immer nur so ein schießwütiges Spiel hast, dann ist das genau dasselbe. Sogar noch eine Stufe stärker, weil es nämlich interaktiv ist, weil du nicht nur zuschaust, sondern dann auch selbst die Kanone in die Hand nimmst, mit deinem Joystick oder mit der Maus und dann peng, peng, peng selbst noch schießt. Und das geht nicht harmlos an uns vorüber. Es gibt eine Desensibilisierung und eine Brutalisierung dadurch und die wird durch verschiedene Studien auch unterstützt. Nun, es gibt verschiedene Punkte, die ich hier überspringen will. Ich muss mal wieder hier schauen. Ich sehe das ja gar nicht ganz genau, wie spät wir es haben. Okay. Also, dann bin ich in meiner Entscheidung bestätigt, ein paar Punkte zu überspringen. Wer die hinterher lesen will, dann könnt ihr sie ja nachlesen, wenn sie erscheinen dabei. Das, was ich aber nicht überspringen will, ist auch der Okkultismus, der heute vielfach im Fernsehen ist. Ich habe das mal gemacht, da habe ich eine Fernsehzeitung durchgeschaut, eine ganze Woche, was da nicht alles an Okkultismus drin vorgekommen war. Da waren dann Sachen wie, mal sehen, ob ich das hier gerade finde, wie das Geheimnis der fliegenden Teufel, Buffy im Bann der Dämonen, der Herr der Finsternis, Poltergeist, Anna im Bann des Bösen, ein Satanskult zieht die Jugendlichen einer Kleinstadt in ihren Bann und so weiter. Dann paranormale Phänomene, die Akte X ist ja ein Bestseller gewesen, über Jahre hinweg. Dann kamen andere Sendungen, die ganz ähnlich aufgebaut waren. Harry Potter ist nichts anderes. Das lebt ja in erster Linie von Okkultismus und Zauberei. Und Okkultismus und Zauberei nicht, dass wir, wenn wir so einen Film ansehen, dass wir dann besessen werden. Das nicht. Aber diese Bilder prägen unsere Auffassung von Unrecht und von Recht, von Okkultismus und von Gott. Und das ist das Schlimme. Mit der Zeit, ihr könnt Jugendliche finden, auch in der Gemeinde, die finden das gar nicht mehr schlimm, dass da gezaubert wird. Ja, und da muss ich sagen, kennen die denn ihre Bibel nicht? Da steht, dass die Kanaaniter wurden ausgerottet, weil sie solche Gräuel getan haben. Da steht, du sollst in meinem Land keine dulden, die Wahrsagerei betreiben, die Totenbeschwörung betreiben, die sollen ausgerottet werden, denn es ist Gott ein Gräuel. An mehreren Stellen im Alten Testament. Was machen wir mit der Stelle denn? Und dann sagen wir schauen uns das an, finden ihn noch toll. Sind unsere Helden dann vielleicht noch. Haben wir Harry Potter auf dem T-Shirt drauf. Toll, super, Vorbild. Kannst du schweigen, dass Harry Potter ja auch euch als Eltern schlecht macht, nicht? Denn bei Harry Potter sind die Eltern blöd. Das sind sogenannte Muggles, nennt man die, nicht? Die sind ein bisschen blöd, die schauen nicht richtig durch und am besten lässt man sie in Ruhe und lebt sein eigenes Leben. Das ist auch nicht christlich, auch nicht biblischer Umgang mit Eltern und Kindern. Und dadurch wird das Bild ja geprägt. Wir werden nicht okkult besessen, noch nicht. Aber wir werden offen für solche Sachen, sie werden verharmlost, unser Weltbild wird geprägt entgegen dem, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt uns, diese Dämonen und Geister sind schlimm und wir sollen sie in jedem Fall meiden. Harry Potter sagt uns, wie Akte X, die sind gar nicht so schlimm, die sind faszinierend, die sind interessant und du kannst mit okkulten Mitteln auch okkulte Sachen bekämpfen. Genau das tut Harry Potter ja. Aber die Bibel sagt, Okkultismus ist generell falsch. Es gibt keinen guten Okkultismus und keinen bösen. Generell nein. Und das ist das Problem. Uns wird im Fernsehen das dargeboten und wir halten es mit der Zeit für immer normal. Mystery-Filme. Wie viele Computerspiele oder Videospiele arbeiten damit mit magischen Zauberern und magischen Schwertern und Kugeln und die da durch die Gegend zischen und plötzlich verändert sich das. Zauberei normal. Selbst in den Schulbüchern. Dann sind da eben irgendwelche Hexen, Zauberer, magische Sprüche, die da gemacht werden in den Schulen und Kindergärten, Hexenfeste, selbst in der evangelischen Kirche in Lippe. Da habe ich das mal durchgeschaut, so ein Angebot, was sie dort haben für Fortbildung. Das war vor 2 Jahren, habe ich das intensiv mal vorgenommen. Dann, was haben sie für Erwachsenenbildung? Nicht? Habe ich durchgeschaut, was sie von der Bibel haben. Sie haben da etwa, ich meine, 120 Kurse drin gehabt, von denen waren nicht einmal 10, ich glaube es waren 8 oder 9, die etwas mit der Bibel zu tun gehabt haben. Die anderen waren alles Mögliche. Wie erziehe ich meinen Hund? Wie pflanze ich meine Primeln? Wie kann ich Urlaub planen? Das ist ja alles nicht schlimm, das ist ja alles nicht schlecht. Aber das ist eben auch nichts, was man unbedingt in der Kirche haben muss. Nicht? Und dann war da ein Kurs auch dabei, Entdecke die Hexe in dir. Ein Selbsterfahrungskurs für Frauen in der Kirche, Lippische Landeskirche. Ja, da müssen wir uns sagen, bitte sehr, was soll denn dieser Quatsch? Die Bibel spricht was ganz anderes davon. Und da merken wir, da sickert das so langsam durch. Hexe ist doch gar nicht so schlimm. Unsere Kinder auch. Torpraktisches Beispiel. Unsere Kinder, wir suchen immer Kassetten aus. Wir haben viele fromme Kassetten, aber wir haben auch zum Beispiel einige von Benjamin Blümchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr noch kleine Kinder habt. Das sind ja so richtig schöne Geschichten. Benjamin Blümchen als Bäcker und als Schornsteinfeger und alles Mögliche. Da lernen die Kinder was von schön, unterhaltsam und nichts Böses. Keine Gewalt, kein falscher Sex und so. Nicht? Also richtig gut dabei. Aber bei den neueren fast immer, wer kommt dazu? Bibi Blocksberg, eine kleine Hexe. Und dann hatten sie meine Kassette geschenkt bekommen. Haben gesagt, ja, können wir die jetzt wegnehmen und so. Haben sich das angehört und danach habe ich ihnen gesagt, aber wisst ihr, Hexen sind böse, die Gott will nicht, dass wir das mit Hexerei zu tun haben. Dann sagt meine Tochter mir, ja, aber diese Hexe ist doch gar nicht böse, die tut doch nur was Gutes, die hilft den Leuten doch nur. Und so wird schon bei kleinen Kindern geprägt, Hexen sind an sich gut, die sind gar nicht schlimm. Und da kann ich noch so viel sagen, in der Bibel ist das so, diese Hexe ist doch lieb, von der hat sie doch gerade gehört, die hilft den Leuten doch nur. Ja, was passiert dann? Dann hinterher, wenn sie größer werden, dann ist es nicht nur das, dann ist es plötzlich auch das Kartenlegen oder das Tischerücken oder was weiß ich, für magische Sprüche sprechen. Das kommt dann alles dazu, weil das ist doch ganz positiv da drin. Und das ist eine Gefahr, das kommt so langsam. Nicht durch einen Film besessen oder wir schauen alle Filme, die wir unseren Kindern an, vorher selbst an, manche nicht bis zum Ende. Walt Disney finden wir auch ganz toll, manche. Aber die modernen Walt Disney-Filme, ihr bekommt fast keinen mehr ohne Okkultismus. Ist das nicht schlimm? Pocahontas, nicht zum Beispiel. Denkt man an eine schöne Geschichte der Indianerin Nordamerika, die dann den John Smith trifft und sich dann verliebt. Schöne Liebesgeschichte, eigentlich gar nicht schlimm. Und dann müssen sie da unbedingt noch Schamanismus haben, von indianischen Orakeln. Plötzlich die Mutter Weide fängt an zu sprechen, gibt irgendwelche Weisheiten über die Zukunft und so weiter. Warum muss das da drin sein? Da müsste ich denen sagen, warum machen die den Film nicht, wie es wirklich war? Da war das nämlich nicht so. Wisst ihr beispielsweise, dass Pocahontas zum Glauben gekommen ist? Das kommt in dem Film nicht vor. Das ist eben nicht populär. Es gibt ein gutes Buch darüber. Ich glaube, es ist im Brockhaus Verlag herausgekommen, über die Bekehrungsgeschichte von der Pocahontas. Denn die hat hinter einen englischen Prediger geheiratet. Der war gläubig, sie ist auch gläubig geworden, die Kinder waren gläubig. Das kommt da nicht vor. Aber der indianische Orakel, die kommen darin vor. Und da müssen wir sagen, dass das Programm dahinter steht. Esoterik, Okkultismus wird uns unterschoben in Spielfilmen, in Kinderfilmen und so weiter. Oder anderes Beispiel, Mulan, nicht? Hast du dann auch angeschaut, was ist da? Das ist plötzlich die Ahnenkult. Da sind der Drache aus der Vergangenheit und die Ahnen und die Geister und die Helfen und der armen Mulan. Eigentlich hübsche Geschichte. Aber warum denn dann Totenkult und Ahnenkult und Zauberei darin vorkommen muss? Natürlich, man macht sich ein bisschen lustig in dem Film darüber, aber das ist ja gerade das Problem. Das wird nicht ernst genommen und nicht verurteilt. Und dann ist die Frage, wollt ihr eure Kinder oder euch selbst davon prägen lassen? Ich würde hier sagen, eigentlich nein. Naja, es gibt noch andere Sachen wie Flucht vor der Wirklichkeit. Manche Leute, die kennen die Fernsehserie besser als ihre eigenen Nachbarn. Das ist auch ein Problem, nicht? Also, dann weiß ich ganz genau, was in der Lindenstraße oder im Schwarzwaldklinik oder sonst wo gerade gelaufen ist und wer da mit wem gerade verbandelt ist und sowas. Aber wenn ich weiß nicht, dass meine Nachbarn gerade Entscheidungen leben oder sich die Köpfe einschlagen. Und dann müssen wir sagen, das ist eigentlich ein Armutszeugnis, nicht? Armutszeugnis. Aber das ist auch ein Problem, auf das ich jetzt nicht näher eingehe. Das ist dann sonst zu weit. Oder Konsumdruck. Natürlich, wir merken häufig gar nicht, wie uns Konsum unter die Arme geschoben wird. Nicht nur durch die Werbung, sondern gerade auch durch das, was wir im Film präsentiert bekommen. Das muss man alles haben, um glücklich zu sein. Du musst dein Cabrio haben, du musst diesen Urlaub haben. Deine Frau muss so aussehen wie Claudia Schiffer oder sowas. Sonst klappt das ja sowieso nicht. Und das wird uns alles unterschoben. Sonst kannst du nicht glücklich sein. Oder sind manche Sachen, da merkt man das gar nicht, das wird einfach so unterschoben, nicht? Ja, und die Männer müssen natürlich dann sagen, wen habe ich nicht so, ich war Arnold Schwarzenegger meinetwegen so, nicht? Oder wenn der nicht in ist wie Bruce Willis oder wie ja, irgendwie irgendein Helden könnt ihr daneben halt, nicht? Aus der ganzen Fernsehgeschichte. Okay. Das, was ich jetzt auch nur kurz streifen will, ehe ich dann zu meinem Abschluss komme, ja, also, tja, ist ja schwierig, nicht? Aber, also kurz streifen will, will ich ja sagen, das ist die Sache mit den Nachrichten. Jetzt sagt einer vielleicht, ich schaue mir ja gar nicht die Spielfilme an, ich schaue mir nur die Nachrichten an. Und wenn man keine Nachrichten anschaut, dann ist man ja nicht gebildet, nicht? Das ist ja eine schnelle Entschuldigung. Kann sein Sport, das kann sein irgendwelche Dokumentationen. Aber selbst bei denen müsst ihr sehen, das ist ja nicht die Wirklichkeit, die euch geboten wird. Das ist eine von den Journalisten zurechtgeschnittene Wirklichkeit. Das merkt ihr ganz schnell. Zum Beispiel Krieg. Wir haben den Eindruck, Krieg, das war Irakkrieg. Wusstet ihr, dass gleichzeitig etwa 12 andere Kriege auf der Welt tobten? Von denen keiner was war. In Afrika gibt es schon seit Jahren Kriege, Bürgerkriege, die nimmt gar keiner mehr wahr. Da sterben Tausende von Leuten, ist einfach nicht in der Presse. Und wir haben den Eindruck, Krieg, das ist Irak. Warum? Ja, weil die Fernsehmacher, die denken, alle Zuschauer sind blöd. Die sagen ihnen das natürlich nicht. Die sagen sich, wenn wir jetzt so viele Kriege darstellen, die kriegen das durcheinander. Die verstehen das gar nicht. Also wie eine Fortsetzungsgeschichte, wie bei Schwarzwaldkriegen, Fortsetzungsgeschichte Irakkrieg. Jetzt da das Bild und jetzt der hat das gesagt dazu, der hat das gesagt. Und da wird vielfach Wirklichkeit produziert. Was es im Fernsehen nicht gibt, gibt es nicht. Ihr könnt das mal sehen, vor ein paar Jahren war das so, da waren ein paar Homosexuelle, die sind in die bei dem Gottesdienst der Bischöfe von Deutschland, sind die in den Dom nach Paderborn reingegangen. Homosexuelle haben dann den Abendmahlskelch rumgeschmissen und so und da rumgemacht und das kam am Abend in dem Fernsehen. Super, die Homosexuellen haben demonstriert gegen die vollkommen vorgestrige katholische Kirche. Das waren nur ein paar Leute. Wenn ihr jetzt einmal bei euch in der Gemeinde, oder sagen wir mal, die alle Baptisten zusammen, machen eine große Veranstaltung und da kommen 10.000. Meint ihr, irgendeiner der großen Fernsehanstalten würde das nur einer Meldung für würdig achten? Vollkommen uninteressant, das ist hier kein. Für uns ist Christsein out, darüber wird nicht berichtet. Aber wenn irgendeine andere Gruppe, Greenpeace, mit 10 Leuten, sich an irgendeinen Schornstein anketten, das kommt garantiert. Und da merkt ihr, Wirklichkeit ist nicht Fernsehen. Das, was ihr da geboten bekommt, ist nicht Wirklichkeit. Das ist Auswahl von Wirklichkeit, wenn es gut ist. Und wenn es schlecht ist, dann ist es missinterpretierte Wirklichkeit. Ihr habt euer Bild von dem, wie die Leute im Irak leiden, durch einen Journalisten, der berichtet von CTF und WDR und NRD, Norddeutscher Rundfunk. Also berichtet ihr alles von einem und der wird umgeschaltet da und da und da und da hört ihr alles das Gleiche. Ihr seht das nur durch die Brille eines einzigen Journalisten und der ist ja nicht neutral. Der hat seine Meinung, die vermittelt er durch das, was er sagt, mit den Gesprächspartnern, mit denen er spricht. Das bekommt ihr vermittelt. Das ist nicht Wirklichkeit. Und das müssen wir manchmal wissen. Auch Nachrichten sind nicht Wirklichkeit. Sie sind ausgesuchte Wirklichkeit und interpretierte Wirklichkeit. Lasst euch nicht irreführen. Das merkt ihr manchmal, wenn über Israel berichtet wird. Manchen fällt das dann vielleicht auf. Nicht? Das heißt, wenn da ein armer palästinensischer Junge erschossen wird, oh, wie schlimm, was haben die Böses getan dabei, dass der vorher Molotow-Cocktail geworfen hat und da ein paar Leute in Luft gesprengt hat, das interessiert ja keinen. So zum Beispiel läuft das. Oder dass die bösen Israelis, dass die dann eben mal wieder den Gazastreifen abriegeln, weil da doch nur 15 Leute in der Pizzeria in die Luft geflogen sind. Wem macht denn da schon was aus, dass die Leute da gestorben sind? Aber dass das abgeriegelt wird, das ist doch so böse, nicht? Ja, ich möchte mal sehen, wie die Politiker reagieren würden, wenn nur mal 2 oder 3 solche Anschläge in Deutschland passieren würden. Ob sie dann auch sagen würden, das ist doch nicht so schlimm, seid nur lieb zu den Leuten, wir müssen mit denen diskutieren und mit denen sprechen, würden sie wahrscheinlich sagen, nicht? Besonders wenn ihre Lieblingspizzeria gerade in die Luft fliegt oder so. Ja, natürlich nicht. Das ist einfach, da merkt man auch, es ist vollkommen einseitige. Also ich kenne eine Frau, die ist in Südafrika aufgewachsen, in der Nähe von Johannesburg. Und die hat mir mal ein Beispiel erzählt, das war für mich ganz plausibel, also ganz interessant. Und zwar, da war ein deutsches Team und sie sprach eben Deutsch, weil ihre Eltern aus Deutschland kamen, jetzt lebt sie auch in Deutschland. Und da war sie in so einem Township, wo dann viele Schwarze lebten. Und dann wollten die nun zeigen, wie dreckig es den Schwarzen in den Townships geht. Und dann haben sie eben keine geeignete Szene gefunden. Was haben sie gemacht? Sie haben dann Geld in den Mülltonne reingeworfen. Und dann kamen die ganzen Kinder und haben das Geld daraus geholt. Und dann haben sie das aufgenommen mit dem Kommentar, eben so, die Kinder, denen geht es so schlecht, die müssen sogar aus der Mülltonne essen. Jetzt siehst du das als Deutscher und da sagst du, ich habe doch gesehen, dass die aus der Mülltonne gegessen haben. Habe ich gesehen, mit eigenen Augen. Klar, was du gesehen hast. Aber ob sie jetzt gegessen haben, was sie da rausgeholt haben, das hast du eben nicht gesehen. Das heißt, das grenzt natürlich schon an Fälschung, nicht? Aber auch Journalisten stehen unter unheimlichem Erfolgsdruck. Das heißt, die müssen spektakuläre Bilder bringen. Wenn du da nur normale Leute siehst, die da normal leben, das reißt ja keiner vom Hocker, dafür bekommst du kein Geld. Und dann merken wir, Journalisten sind nicht Objektive, die nur die Wahrheit predigen, sondern die haben ihre Interessen, die haben ihre politische Propaganda, die haben ihre Sichtweise. Auch selbst das ist nicht einfach so normal. Ein Thema wäre auch noch, wie wird der Glaube in den Medien dargestellt, das überspringe ich hier und möchte hier zu einem Abschluss kommen. Selbst wenn du jetzt nur schöne Tierfilme siehst, wie Bambi da über die Wiese hüpft und die Fische, wie sie im Roten Meer über den Bildschirm flimmern und du sagst, das ist nun wirklich ja nicht schlimm. Und das ist ja auch nicht schlimm, nicht unmoralisch, kannst du vielleicht sogar Gott noch loben für das, für die Kontrolle, die Sachen geschaffen hat. Selbst wenn du nur das siehst, dann müsste ich sagen, das wichtigste Gut, was Gott dir gegeben hat, ist deine Zeit. Wie sieht das mit deiner Zeit aus? Selbst wenn du nur Bambi siehst, 3 Stunden am Tag, vielleicht sagst du, das kann ja keiner aushalten, nicht? Aber vielleicht sagst du, okay, das halte ich aus. Selbst dann musst du Gott Verantwortung geben für diese 3 Stunden, die du dort investiert hast. Und jetzt werden wahrscheinlich die meisten von euch sagen, ich schaue ja gar keine 3 Stunden, sondern gut, dann regeln wir mal runter, dann sagen wir vielleicht mal 1 Stunde, sind wir großzügig, nicht? 1 Stunde? Also ich meine, vielleicht bleiben wir erstmal bei den 3 Stunden. Also wenn da 3 Stunden sind, rechnet mal durch. 3 Stunden am Tag, das sind dann in der Woche 7 mal 3, 21. Das heißt, in einer Woche siehst du einen ganzen Tag, mehr als einen ganzen Tag, nur Fernsehen. Ich sage dir, Michael kann ja nicht rechnen, 21 ist ja nicht 24, aber irgendwann muss ich ja doch schlafen, nicht? Und beim Schlafen könnt ihr auch nichts anderes tun. Und jetzt rechne ich mal bei dem Tag nur 21 Stunden Fernsehen und 3 Stunden schlafen. Also nehmen wir mal an, 1 Stunde bei 7. Wenn wir das mal hochrechnen, 7 Tage, wenn wir bei 70 Jahre durchschnittliche Lebenserwartung sind, dann heißt das auch, 1/7 davon ist also Zeit, die wir fürs Fernsehen ausgehen. Das heißt dann, rechne ich richtig, 10 Jahre. Nicht? Ist das richtig? 10 Jahre, wenn wir 3 Stunden am Tag Fernsehen schauen, 70 Jahre alt werden, etwa 10 Jahre machst du nichts anderes Fernsehen. Und jetzt seht ihr, welcher Faktor das ist von Zeit in unserem Leben. Jetzt möchte ich euch ein Angebot machen. Sage ich, ihr verzichtet mal nur auf 1/3 und dann könnt ihr 3 Jahre zur Bibelschule gehen. Und könnt genau dasselbe weitermachen, was ihr bisher gemacht habt. Und dann sage ich euch, das bringt euch aber weiter im Glauben als diese 3 Jahre Fernsehen. Oder ihr könnt doch sagen, verzichte ich noch auf 2/3, dann könnt ihr jetzt 3 Jahre Bibelschule machen und noch 3 Jahre in die Mission gehen und könnt noch alles machen, was ihr sonst tut, nur müsst ihr auf 2/3 eures Fernsehens verzichten. Ist doch super, nicht? Und wenn ihr ganz aufs Fernsehen verzichtet, könnt ihr noch 6 Jahre in die Mission, 7 Jahre in die Mission gehen und alles machen, was ihr sonst macht. Und da merken wir, wie der Faktor Zeit ja eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das ist nicht nur mal eben da 1 Stunde am Abend, die sowieso sonst verloren wäre. Die muss ja nicht verloren sein. Ich könnte sie ja benutzen, um zum Beispiel mit meiner Frau ein ausführlicheres Gespräch führen. Oder ich könnte sie benutzen, um mich vielleicht früher ins Bett legen, oder bin ich morgens auch fit, wenn ich meine stille Zeit machen will. Zum Beispiel. Oder ich könnte noch meinen Nachbarn einladen, um mit ihm über den Glauben zu sprechen. Das sind ja alles Sachen, die können auch sein. Es ist nicht nur, dass wir verantwortlich sind für das, was wir tun. Wir sind auch verantwortlich für das, was wir nicht tun. Erster Johannesbrief zum Beispiel. Wenn du etwas weißt, Gutes zu tun, tust es nicht, dann bist du auch schuldig. Also da müssen wir sagen, das ist ja nicht nur so, dass wir sagen, das ist ja nur diese kleine Zeit. Und wenn ihr jetzt sagt, ich schaue nicht 3 Stunden, sondern nur 1 Stunde im Tag Fernsehen, eben nur die Sportschau oder nur die Nachrichten, noch ein bisschen Werbung dabei, und 1 Stunde geht schnell vorbei, wenn ihr vorm Fernsehen sitzt, müsst ihr nur mal darauf achten, ehrlich. Ne? Nicht nur hier sagen, also dieses bisschen Werbung, dieses bisschen, das zählt ja nicht. Nur 1 Stunde, dann sind wir immer noch bei 3,3 Jahren in eurem Leben. 3,3 Jahre nur Fernsehen schauen, und das reicht immer noch für 3 Jahre Bibelschule. Ne? Also auch 1 Stunde Fernsehen schauen. Nun, ich habe mal eine interessante Sache gelesen von dem Evangelisten Fred Colvin, der arbeitet in Österreich. Der hat dann einmal gesagt zu diesem Thema, Bruder, Schwester, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Fernsehgerät tun sollst, so nimm es in deine beiden Hände, steige hinauf in den 1. Stock deines Hauses, öffne das Fenster und übergib das Fernsehen den Händen Gottes. Ja, ja. Das kann ja nie falsch sein, und wenn das dir zurückgibt, dann kannst du weiterschauen, wenn nicht, dann halt bist du es los. Ja. Nun, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint, aber manchen von uns tut tatsächlich eine Fernsehfasten, ein Fernsehabstinenz mal ganz gut. Wir haben das bei uns gemerkt. Also bei uns ist es jetzt so, ich habe dann gerade mal vorher nochmal nachgerechnet oder überlegt, wenn ich das ganz falsch in Erinnerung habe, innerhalb des letzten Jahres haben wir genau 2 Filme gesehen von jeweils 1,5 Stunden, und das war alles. Und ich bin trotzdem relativ gut informiert, ihr könnt es gerne testen. Ich bin relativ gut informiert ohne Fernsehen. Der Fokus hat neulich eine Statistik veröffentlicht bei Fernsehverweigerer. Es gibt in Deutschland, haben sie gesagt, etwa 1,5 Millionen Fernsehverweigerer, die generell kein Fernsehen schauen. Und da haben sie gezeigt, was das nun für Leute waren. Die meisten von denen waren Abiturienten und ein großer Teil von denen Universitätsabsolventen. Also nicht unbedingt die Dümmsten sehen kein Fernsehen, sondern häufig die, die merken, dass das Fernsehen eben dumm ist und dass man sich nicht dadurch verdummen lassen soll und dann sagen, besser sein lassen. Damit sage ich nicht, Fernsehen ist Sünde. Aber ich könnte hier sagen, mit einem Werbespruch aus dem Fernsehen, Fernsehen ist immer öfter Sünde. Ne? Ja. Und das ist tatsächlich das Problem. Und das Problem ist, wir werden unempfindlich, wir bekommen eine Hornhaut und wir merken es nicht mehr. Naja, und das war jetzt eigentlich mein Abschluss, aber damit ich euch nicht einfach so in den Arm gehen lasse und jetzt verzweifelt seid und nicht wisst, was ihr mit eurem Fernsehen tun sollt. Also beispielsweise, manchmal kann eine Radikalkur besser sein. Stellt sie mal in den Keller, macht ein paar Kissen und Decken und alles Mögliche darüber, dass ihr nicht gleich wieder rausholen könnt. Und dann wartet mal eine Zeit und ihr werdet sehen, ihr könnt glücklich sein, ganz ohne Fernsehen. Wir erleben das jetzt in dem letzten Jahr. Wir haben viel mehr Zeit füreinander als Ehepaar, viel mehr Zeit mit Kindern, mit anderen Sachen, obwohl meine Zeit so schon sehr knapp ausgeregelt ist. Also eigentlich war es so, ich habe früher gar keine Zeit gehabt, aber frage ich mich manchmal, wo habe ich früher Fernsehen geschaut? Und jetzt merke ich, die Zeit kann ich noch effektiver und noch besser nutzen und ich bin ja für meine Zeit vor Gott verantwortlich. Was würde ich euch empfehlen? Wenn ihr ein Fernsehen habt, dann seht Fernsehen nur noch einer ganz bestimmten Fernsehliste. Schreibt euch die vorher auf, ich will in der Woche höchstens 3 Stunden schauen und dann zählt genau auf, hier, dieser Film dauert so lange, die Sportschau dauert so lange, das dauert so lange und dann macht auch Schluss. Zweitens, Fernsehen nur an einem unbequemen Ort. Am besten stellt es draußen auf den Balkon, dann wenn es da kühl und kalt ist und zieht und dann nur auf einem Hocker mit Holzsitz, denn dann werdet ihr garantiert nicht mehr Fernsehen, als ihr wirklich müsst oder wollt. Das ist ja sonst so verführerisch, nicht? Im Bett zu liegen oder auf dem Sofa zu liegen und dann läuft da noch eins und das andere läuft noch und ach, ist es so gemütlich und lesen kann ich nicht mehr, was anderes tun kann ich auch nicht mehr. Das verführt ihr geradezu. Macht etwas gegen euer Fleisch, setzt euch nach draußen an die frische Luft, nicht? Gut, jetzt ist ja noch wirklich schön draußen, aber auch mal, wenn es dann zieht und schneit und so und dann bleibt ihr garantiert nicht länger draußen, als es unbedingt nötig ist. War natürlich ein bisschen übertrieben jetzt, aber dann seht Fernsehen nie alleine. Das habe ich gemerkt, ist auch ganz wichtig. So wie bei Vivian und ich, wir fallen uns da gegenseitig auf die Nerven. Nicht? Dann sagen wir eine, das ist aber blöd. Oder dann sage ich, das ist aber dumm. Nicht? Das muss ja nicht immer so laufen, aber dann sind wir manchmal kritischer. Manche Filme würden wir nicht sehen, wenn jemand anders dabei ist und das zuschaut. Stellt euch mal vor, euer Pastor oder der Bibelschulleiter oder ich sitze neben euch. Würdet ihr dann noch genauso jeden Film anschauen oder nicht? Oder würdet ihr dann vielleicht manchmal ein schlechtes Gewissen haben? Nicht? Also denkt vielleicht daran, ich erscheine euch heute Abend im Traum dann. Nicht? So, oder? Also ich denke, manches Mal ist es so, wir würden bestimmte Dinge nicht sehen, deshalb besser zu zweit sehen und dann hinterher darüber sprechen, was ihr gesehen habt. Etwas anderes, nicht Fernsehen während der Mahlzeiten. Denn wenn wir Mahlzeiten haben, sollen wir es genießen, was Gott uns schenkt. Dann sollen wir wirklich genießen und die Gemeinschaft genießen, nicht Fernsehen während Mahlzeiten. Dann nur eine geringe festgelegte Stundenzahl. Dann nicht die Faszination der Bilder nur ausgehen, sondern sich dessen bewusst sein, uns auch zu informieren durch andere Quellen. Dann ehrliches Resümee am Ende eines Films zu ziehen. Auch mal ehrlich sich zu gestehen, das war Unsinn, hätten wir nicht sehr schauen müssen. Dann einen Zeitplan mit Gott zu bestimmen, unserer Wochenzeit. Wie wollen wir unsere Zeit mit Gott verbringen? Oder wie will Gott, dass wir unsere Zeit verbringen? Da kann ja auch Pause dazu sein. Gott sagt ja sogar, 6 Tage arbeiten, 7 Tage ruhen. Er sagt ja sogar, wir sollen ruhen. Aber es kommt immer darauf an, egal ob Rentner oder berufstätig oder Schüler oder eine Ausbildung, wir alle sind für unsere Zeit für Gott verantwortlich und sollten Rechenschaft abgeben dafür. Das heißt natürlich auch, wir können Medien positiv nutzen, auf das bin ich jetzt weniger eingegangen, indem wir Leserbriefe schreiben, indem wir anrufen, ich habe das mehrfach getan, da reagieren Leute. Wenn dann um Weihnachten herum so tolle Filme gezeigt werden, wie Bibelfilm, David oder so etwas, Salomo, das ist ja toll, wenn die Leute mal solche Sachen bekommen, dann nicht nur negativ sagen, alles mies machen, sondern auch mal schreiben, wenn es gut war und die Leute ermutigen, dass sie das tun. Mal anrufen zu irgendeiner Sendung, bei einer Diskussion daran teilnehmen, habe ich auch schon gemacht. Manches Mal haben sie es angenommen, manches Mal haben sie es nicht angenommen, dass mal da jemand als Christ Stellung bezieht. Oder Medienarbeit nutzen wie der Evangeliumsrundfunk. Der arbeitet in Ländern, in denen sonst kein Mensch reinkommt. Oder Medien benutzen zum Beispiel Internet. Wir können mit dem Internet in Pakistan, in Irak, im Iran missionieren. Keiner tut uns was. Da kommt kein Muslim, der schneidet uns die Kehle durch, weil das ist ja viel zu weit. Wir sind ja weit zu weit entfernt. Nicht? Ich habe ein paar Schüler da motiviert, haben auch welche getan. Zum Beispiel einer hat mir erzählt, er hat dann Schach gespielt, so in einem Internet, mit jemandem, einem islamischen Studenten aus Pakistan. Da ist Mission verboten. Aber da hat er während des Schachspiels immer unten im kleinen Fenster alles mögliche evangelistische gesagt. Toll, Jesus, wie toll Jesus ist und so. Und er hat eine ganze Evangelisation bekommen. Darfst du eigentlich in dem Land gar nicht machen. Aber hier, wir können das aus Entfernung machen, aus Deutschland, Menschen missionieren, irgendwo in anderen Ländern. Medien sind toll, wenn wir sie nur richtig nutzen. Das heißt, wir müssen einmal sehen, Medien wollen uns beeinflussen, von Gott wegziehen. Da müssen wir sagen, nein. Aber wir können Medien positiv benutzen, um Menschen für Jesus Christus zu erreichen. Wir können sie auch positiv benutzen, wie ich ja vorhin am Anfang gesagt habe, um uns die Vorstellung fremder Kulturen und Welten vor Augen zu führen oder auch um uns in bestimmten Rahmen zu bilden. Nur lasst euch nicht zu schnell entschuldigen. Also nehmt lieber heute Abend mit, Fernsehen ist gefährlich, denn das ist es, und überlegt euch gut, wie ihr damit umgeht. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, ich habe kein Fernsehen, ich sitze nur jeden Abend 3 Stunden vorm Internet und bin da im Chatcafé, nicht? Das ist ja dann nicht so schlimm. Oder ich sitze nur vor meinem Computerspiel, das gilt natürlich genauso dafür. Ich habe das Fernsehen nur als Beispiel genommen, das gilt genauso für Surfen im Internet, das gilt genauso für Computerspiele, die haben genau dieselben Gefahren. Generell sind die Sachen nicht falsch, generell sind sie nicht Sünde, aber wir müssen sehr darauf aufpassen, dass sie uns nicht negativ beeinflussen, und müssen dann selbst Grenzen setzen. So, und diese Grenze habe ich jetzt auch gesetzt. Ich werde mich hier am Ende beten und möchte euch dann in den Abend gehen lassen.